Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom ACT-Podcast. Mein Name ist Christopher Schön, ich bin niedergelassener Psychotherapeut und ich verwende die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. In der Akzeptanz- und Commitment-Therapie geht es viel um Werte. Und wenn es etwas gibt, was wertekonform gelebt wird, dann ist es die Arbeit im Frauenhaus. Und um euch einen kleinen Einblick in diese Arbeit zu verschaffen, gibt es heute das Interview mit Anne. Anne Schön, meiner Frau. Viel Spaß dabei. Ihr Lieben, ich habe heute einen weiteren Gast bei mir hier im Studio. Das ist die Anne. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi. Und ja, wir können es nicht verheimlichen. Wir kennen uns 26 Jahre, ne?
Ja.
Möchtest du dich kurz mal vorstellen?
Ja, na klar. Also mein Name ist Anne Schön. Also wir sind verheiratet. Mhm. Und ich bin Sozialpädagogin seit schon einiger Zeit und arbeite in einem Frauenhaus.
Seit wann arbeitest du dort?
Seit Anfang 23. Also jetzt noch nicht wahnsinnig lange. Vorher habe ich eine Kita geleitet. Davor habe ich in Düsseldorf im Gesundheitsamt gearbeitet, in einer Beratungsstelle.
Und das finde ich so spannend. Nun kam es zu einer langen Zeit, wo wir sozial isoliert gewesen waren, sprich Corona-Lockdown-Phasen gab es, wo viele schlimme Dinge passiert sind. Nun jetzt, nachdem Lockdown nicht mehr so ist, gibt es jedoch sicherlich Herausforderungen. Könntest du mal so einen typischen Tagesablauf beschreiben, den du tagtäglich hast?
Ja, gerne. Also nochmal ganz kurz, um auf Corona zu kommen, da habe ich ja noch nicht im Frauenhaus gearbeitet, aber von den Kollegen weiß ich, das war natürlich für alle eine herausfordernde Zeit, aber schlimme Dinge passierten auch schon vorher und jetzt auch nachher. Aber in der Corona-Zeit sind die Zahlen wirklich gestiegen. Durch den Lockdown konnten die Frauen halt nicht ausweichen und waren halt schon in der Wohnung eingesperrt, wie so viele. Okay, aber ich kann jetzt mal einen ganz normalen, für mich normalen Arbeitstag beschreiben, beziehungsweise die Kontaktaufnahme. Ne? Wie finden uns Frauen, die in Not sind? Also wir haben einmal, das ist auch wichtig, es immer wieder zu verbreiten, eine Internetseite, die heißt www.frauen-info-netz.de. Da sind alle Frauenhäuser aufgezeichnet und wir haben ein Ampelsystem. Das bedeutet, wenn eine Frau in Not ist und Frauenhaussuche eingibt, das reicht auch schon, dann findet sie ganz viele Frauenhäuser in der Umgebung. Sie muss dann ihre Wohnort oder kann ihren Wohnort eingeben und dann in der Umgebung oder auch eben weit weg sieht sie Frauenhäuser und diese Telefonnummer, die dann erscheint, also es sind so kleine Fähnchen, da geht man mit der Maus drauf und dann erscheint die Telefonnummer und jede Person kann diese Telefonnummer wählen. Also es muss nicht unbedingt eine Sozialpädagogin sein, die da anruft, sondern eine Frau, die in Not ist, kann diese Nummer wählen. Eine Freundin, die weiß, dass eine Freundin in Not ist, kann diese Telefonnummer wählen. Also jeder kann die Nummer wählen.
Also richtig niederschwellig.
Ja.
Und das ist aus besonderem Grund natürlich so niederschwellig.
Genau, also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es ist ein Ampelsystem. Also sind die Fähnchen grün, heißt es, dieses Frauenhaus hat Platz, kann andere Frauen und ihre Kinder aufnehmen. Da steht auch manchmal, also immer, ob es eine alleinstehende Frau ist, die aufgenommen werden kann, ob es Frauen sind mit Kindern, wie hoch die Kinderanzahl sein kann. Das ist halt nun mal leider, wie der Platz so da ist. Ist das Fähnchen rot, dann sind die Frauenhäuser leider besetzt. Bei grün können sie aufnehmen. Genau, das ist so das Niederschwellige.
Okay. Nun kommen diese Frauen in Not nicht ganz konform der Bürozeiten. Ich könnte mir vorstellen, du bekommst einen Anruf, so, hier ist eine Frau in Not, der haben wir jetzt zu helfen. Müssen die den Weg zu euch finden? Holt ihr die ab? Gibt es irgendwelche Vorgaben? Oder?
Ja, also die Vorgabe ist schon, die Frau muss schon auch den Weg zu uns alleine schaffen. Natürlich haben wir Treffpunkte, natürlich sagen wir nicht am Telefon direkt unsere Adresse, weil unsere Adresse ist geheim. Aber wir helfen der Frau, dass sie den Weg zu uns findet. Wir leiten sie auch an, auch das ist sehr niederschwellig und dann treffen wir uns an einem Treffpunkt.
Wie ist das außerhalb der üblichen Bürozeiten?
Ja, die Kollegen haben Hintergrunddienste. Mhm. Das bedeutet, wir sind jederzeit erreichbar und ja, auch die Frauen im Haus helfen uns bei einer Aufnahme. Also wir, die Sozialpädagogen, machen das, wir organisieren das alles. Aber wenn es jetzt darum geht, eine Frau sonntags nachmittags abzuholen, dann wissen auch durchaus Frauen im Frauenhaus, was sie zu tun haben und unterstützen uns dabei.
Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, was ist das Erste, was du bedenkst, wenn eine Frau aus prekären Situationen, aus schlimmen, häufig Gewaltsituationen gerade entflohen ist, was ist so das Erste, woran du zu denken hast?
Ihre Sicherheit.
Ja.
Ganz klar. Also das wird schon auch am Telefon abgefragt, wie kann sie fliehen, in welcher Situation ist sie jetzt gerade? Hat sie ein bestimmtes Zeitfenster? Meist ist es so, dass der Mann vielleicht gerade außer Haus ist. Meist ist es so, dass sie dann ein gewisses Zeitfenster haben, in dem sie fliehen können. Und da unterstützen wir sie da drin, dass wir dann Züge raussuchen, Busse raussuchen, je nachdem. Also wir sind schon angewiesen auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Oder es kommt auch vor, dass Beratungsstellen uns anrufen, dass da gerade eine Frau in der Beratung sitzt und ganz, ganz schnell in ein Frauenhaus gehen muss. Oder wir kriegen Anrufe direkt von der Polizei, von der Kriminalpolizei oder von Krankenhäusern direkt. Also oder von einer Freundin, die sagt, meine Freundin sucht eine Unterkunft, ein Frauenhaus.
Okay. Wenn die Frauen da sind, inwieweit gehört es als erstes zu schauen, haben wir alles Richtige dokumentiert? Weil ich könnte mir vorstellen, gerade in dieser ganz frischen, akuten Phase sind ja noch sicherlich Verletzungen da, die medizinisch versorgt gehören und auch entsprechend dokumentiert gehören.
Ja klar, also wenn die Frauen dann es erstmal geschafft haben, zu uns zu kommen, dann ist die erste Frage, welche Verletzungen, gibt es Verletzungen, welche Verletzungen sind da? Wurden sie vielleicht schon dokumentiert? Also auch das ist leider nicht immer der Fall, wenn Frauen direkt aus dem Krankenhaus kommen, dass das Krankenhauspersonal darauf achtet, dass die Verletzungen gut dokumentiert werden. Aber es kommt immer häufiger vor, dass es doch so ist. Also wir hatten schon mal einen Fall, da mussten wir noch extra darauf hinweisen, bevor sie die Frau ins Taxi setzen, bitte nochmal die Wunden dokumentieren, dann wurde die Frau aus dem Taxi wieder rausgeholt und dann wurde das so gemacht. Ja, wir haben dann unsere Krankenhäuser, wo wir dann mit den Frauen hinfahren und dann wird das dokumentiert.
Ist das nicht für viele Frauen auch sofort etwas Traumatisierendes oder weiter Traumatisierendes? Wir müssen uns das jetzt mal anschauen. Wo sind die blauen Flecken? Gibt es vielleicht doch Frakturen, die zu versorgen es gilt? Gibt es da einen Widerstand?
Nein. Also wenn sie so offene Wunden, also augenscheinliche Wunden haben, Prellung, blaue Flecke, Verletzung, gebrochene Hand, Fuß, was auch immer, sind sie sehr dankbar, dass ihnen erstmal geholfen wird. Mhm. Und die Frauen, die zu uns kommen und auch die Kinder, sind auch erstmal sehr natürlich traumatisiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das begleiten und auch eine gewisse Ruhe auch haben, nichts überstürzen. Und dass wir die Frauen schon ein wenig an die Hand nehmen und sagen, okay, du hast jetzt einen gebrochenen Arm, der muss versorgt werden. Wir lassen es medizinisch aufnehmen. Es ist aber deine Entscheidung, ob du es gerichtlich irgendwann verwenden möchtest oder nicht.
Mhm.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Genau, das ist ja die Frage. Inwieweit ist Eile geboten, dieses sofort zur Anzeige zu bringen? Oder kann man sich auch Zeit nehmen?
Da kann man sich Zeit nehmen. Wichtig ist es, nach Möglichkeit alle Indizien oder, na, Indizien ist ja schon mehr als Indizien, also alle Papiere, alle Krankenhausberichte beisammen zu haben. Und ob es dann zu einer Anzeige kommt, das entscheidet die Frau, das entscheiden nicht wir.
Okay. Das erstmal soweit gesichert, das so entsprechend dokumentiert für den möglichen Fall, dass juristische Auseinandersetzungen passieren oder Anzeigen. Ich könnte mir vorstellen, dann beginnt ja ein ganz großer Haufen an Arbeit. Und zwar, wie bekommt ihr die Leute, die Frauen in Not, erst einmal, dahin, dass sie auch erstmal bei euch verbleiben können? Wie ist das? Wie könnt ihr die finanzielle Grundlage für die einzelnen Frauen sichern?
Ja, das ist leider manchmal nicht ganz so einfach und manchmal ist es ganz einfach. Also es ist so, dass jede Frau, die in ein Frauenhaus kommt, den Platz selber zu zahlen hat. Also das Wissen, also die Bevölkerung weiß es immer nicht so. Also es ist schon, dass es gewisse Gelder zur Verfügung stehen vom Land, von dann der Kreispolitik und die dritte Säule sind Spenden. Aber um einen Frauenhausplatz zu finanzieren, gibt es Tagessätze. Und der wird festgelegt einmal im Jahr, der Tagessatz. Und das bedeutet, dass die Frau pro Tag und pro Kopf, also wenn eine Frau mit 3 Kindern kommt, dann muss sie den Tagessatz mal 4 nehmen und pro Tag, und das muss sie dann bezahlen. Und das kann keine Frau bezahlen. Das kann keine Frau bezahlen, die arbeitet, die einen normalen Job nachgeht, auch wenn es ein gehobener Job wäre. Es ist teuer natürlich für eine Frau. Deswegen müssen wir schauen, wenn zum Beispiel das Jobcenter die Frauen finanziert, dann sind unsere Tagessätze gesichert, weil dann das Jobcenter die Tagessätze zahlt und das übernimmt. Was aber schwierig wird, ist, wenn zum Beispiel eine Studentin zu uns kommt, sie muss dann so gesehen erst exmatrikuliert sein, um dann einen Antrag auf Jobcenterleistung zu stellen, damit sie bei uns bleiben kann, damit wir als Frauenhaus überleben können. Und das ist nicht schön und da hoffen wir auf das Gewalthilfegesetz, weil das ist leider noch nicht verabschiedet. Es ist lediglich ein Entwurf, da im Haushalt 2025 wurde es leider noch nicht berücksichtigt, das Gewalthilfegesetz, was aber unter anderem auch beinhaltet einen niederschwelligen Zugang für Frauenhäuser und dass der Bund das bezahlt, dass die Politik mehr in die Verantwortung kommt. Und das wäre toll für uns, die auch im Frauenhaus arbeiten und natürlich für alle gewaltbetroffenen Frauen. Ich möchte aber trotzdem noch sagen, keine Frau darf sich scheuen, ein Frauenhaus anzurufen, wenn sie in so einer Notsituation sind. Also jetzt, wenn Frauen das hören, da habe ich auch manchmal Sorge, dass dann einige Frauen sagen, ach, ich muss es selber bezahlen, ich kann es ja gar nicht bezahlen, also rufe ich erst gar nicht an. Genau. Das bitte nicht, ruft an. Bitte, bitte, wir finden immer eine Lösung. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Sehr wichtig, sehr wichtig, niederschwellig den Zugang zu ermöglichen.
Also ein typischer Aufnahmeprozess ist halt schon so, die Frauen kommen zu uns, wir treffen uns an einem Treffpunkt, wir bringen sie dann direkt ins Frauenhaus und dann ist erstmal ehrlich gesagt, es sei denn, sie kommt wirklich mit einem gebrochenen Arm, das kommt vor, aber es kommt auch nicht immer vor, dass die Frauen erstmal zur Ruhe kommen. Also die Frauen sind dann zum ersten Mal seit langer, langer Zeit in Sicherheit. Und dieses Gefühl muss ich auch erstmal einstellen. Also Total. Die haben Jahre, Jahrzehnte lang in Angst und Schrecken gelebt. Also man kann sich das immer so kaum vorstellen, dass ja, wenn dann der Partner nach Hause gekommen ist, anhand wie die Tür aufgeht, wie der Schlüssel ins Schloss gesteckt wurde, anhand der Schritte, wissen die Kinder oder auch die Frau, wie ist er drauf? Wird es heute ein guter Tag? Wird es heute ein schlechter Tag? Wird es heute ein schmerzvoller Tag?
Ja.
Immer auf diese Wachsamkeit und immer gucken, oh Gott, was muss ich jetzt tun? Oh, er hat das gesagt, da muss ich jetzt so und so reagieren, damit er nicht ausrastet.
Ja.
Und aus diesen Verhaltensweisen, dass die Frauen kommen auch nicht sofort da raus, ne?
Ja.
Also die sind dann erstmal bei uns und haben noch ganz viel Angst in sich, schrecken ganz oft zusammen, wenn eine Tür knallt oder so. Und das ist ganz wichtig, den Frauen erstmal den Raum und die Zeit zu geben, dass sie bei uns ankommen können.
Ganz wichtig.
Und dann ist es genauso wichtig, leider, das wünschte ich mir anders, dass wir unsere Finanzierung sichern. Also in der Regel ist es so, sie kommen bei uns an und am nächsten Tag ist das Aufnahmegespräch.
Mhm.
Um auch zu hören, aus welcher Situation kommt die Frau, warum ist sie bei uns, was hat sie erlebt. Und dann werden gemeinsam mit der Frau die einzelnen Schritte festgelegt. Und jeder Fall ist total anders.
Ganz individuell.
Sehr individuell, ja.
Ja. Also mehrere Fronten, an denen ihr zu kämpfen habt.
Ja.
Wirklich in dem Kontakt Sicherheit vermitteln, Vertrauen vermitteln, dass die Frauen wirklich ankommen können. Nachdem sie, wie du beschrieben hast, über oftmals viele, viele Jahre in so einer Anspannung gewesen sind, in so einer, ich sag mal, angstbesetzten Anspannung, was viele auch so berichten. Genau, dazu mal so die Situation. Es gibt ja die Meinung, Mensch, es gibt doch Möglichkeiten, warum verlässt sie ihn nicht schon frühzeitig? Warum ist nicht sofort gehandelt worden? Dann mal so, was sind so die typischen Gedanken, die Frauen dazu bringen, in einer unschönen Beziehung zu verbleiben?
Auch das ist total individuell.
Mhm.
Also es gibt Frauen, die leider Gottes auch schon groß geworden sind in solchen Beziehungen, dass sie es auch erstmal gar nicht anders kennen.
Mhm.
Diese Frauen gibt es, die das am Modell lernen, so,
ist
ja,
halt
Papa,
so.
Ja, Papa ist mit Mama auch nicht anders umgegangen.
Mhm.
So, das gibt es leider. Dann gibt es auch, also es ist ja auch schwierig, ne? Zuerst ist ja die Partnerschaft, es ist ja nicht alles schlecht. Die ist ja auch erstmal toll. Und erstmal steht die Liebe ganz, ganz groß.
Mhm.
Und dann entwickelt sich aus der Liebe, das ist oft so ein schleichender Prozess, wenn dann Gewalt ins Spiel kommt. Das ist ja nicht von sofort an, dass die Frau zusammengeschlagen wird, sofort, sondern es fängt an mit Selbstwertgefühl ein bisschen untergraben, also es fängt mit Sticheleien an, Frötzeleien, mit, wie gesagt, es ist individuell, aber dann kommen die ersten Beleidigungen, dann kommen die ersten Beschimpfungen. Die Frauen werden oft auch in ihrer Wahrnehmung verunsichert, so Aussprüche, was, hä, bist du blöd, das ist so und so. Und, ne, und das nicht nur einmal, sondern immer wieder, sodass das Selbstwertgefühl der Frau immer kleiner wird. Dann kommt es zu Streitigkeiten, dann kommt es mal zum Schubs.
Ja.
Ne, dann wird auch mal zurückgeschubst, natürlich, man verteidigt sich auch. Und so schaukelt sich das immer höher. Und dann der Wunsch, es wird besser, wenn er erstmal den Job hat, wenn er den Job wechselt, wenn das Baby erstmal da ist oder wenn er mich heiratet, dann wird alles besser.
Ja.
Immer die Hoffnung, es wird besser.
Mhm.
Ne? Und er hat es nicht so gemeint.
Ja.
Er hat sich ja entschuldigt. So. Ne?
Also auch das ist, was mir hier in der Praxis viele auch berichtet haben, dass dieses Gefühl der Verunsicherung und das Klammern an, was Positivem dazu beiträgt, ich sag mal, Schmerzen zu tolerieren, sagen wir mal. Ne? Das so hinzunehmen, zu sagen, okay, gut, das war jetzt ein Ausrutscher, ich habe ihn ja auch provoziert, warum habe ich das so thematisiert, warum habe ich ihn zu sehr bedrängt. Solche, ja, das permanente Gefühl der Verunsicherung, was dazu führen kann, in der Hoffnung, okay, gut, ich muss mich mehr anstrengen und dann wird es besser. Dann wird es wieder so glücklich, so zufrieden wie die anfänglichen euphorischen Situationen, wo wir frisch verliebt und so weiter. Nicht alles war ja so schlecht. Kann man das so sagen?
Ja, das ist aber auch, wie gesagt, ein Aspekt von vielen, weil dann kommt noch die Abhängigkeit hinzu. Dann, oh, ist, es, Punkt, dann ist es noch so, dass nach und nach, wenn man in einer toxischen Beziehung ist, ja, dann wird der soziale Kontakt von der Frau eingeschränkt. Also durch Eifersucht zum Beispiel. Möchte die Frau Kontakt zu ihrer Familie, zu ihren Freundinnen aufnehmen, dann kommen so Sprüche oft, nie hast du Zeit für mich, bin ich dir nicht wichtig, warum willst du denn jetzt zu deiner Freundin? So fängt es an, bis hin zu kompletter Kontrolle der sozialen Kontakte, dass Handys kontrolliert werden und mit wem schreibst du, warum gehst du dahin? Bist du wirklich einkaufen? Dann schick mir bitte ein Foto, dass du einkaufen bist. Aldi im Hintergrund oder Rewe oder keine Ahnung, ne? Und bist du wirklich nicht bei dem Typen? Dann, ne, übersteigerte Eifersucht, Kontrolle, Isolation und dass die Frauen, die zu uns kommen, haben oft gar keine sozialen Kontakte mehr, weil er das alles verboten hat. Dann kommt noch die ökonomische Sichtweise, ne? Dass sie gar nicht an Geld rankommt, weil er geht arbeiten, sie darf nicht arbeiten, es wird verboten oder sie muss arbeiten gehen, trotz der 4 Kinder zu Hause und er kassiert aber das Geld. Er hat alle EC-Karten, er weiß Bescheid, wie es auf der Bank aussieht. Sie kriegt, wenn überhaupt, einen kleinen Obolus zum Einkaufen, dann muss sie das belegen, den Kassenzettel, der Kassenbon wird kontrolliert. Okay, wo sind die 4 Euro, die noch übrig sind? Und so, dann ist es gar nicht so einfach, mal eben wegzugehen, wenn du keine sozialen Kontakte mehr hast, wenn du ökonomisch abhängig bist, wenn du ein Selbstwertgefühl total kaputt gemacht wurde und du sowieso denkst, du bist an allem schuld.
Ja.
Ja.
Du beschreibst es so schön, dass das ein Verlauf ist. Das ist ja nicht so, wie ich das von vielen berichtet bekommen habe, so bis dann und dann war es toxisch. Sondern das sind ja immer so manchmal ein kontinuierlicher Verlauf, aber oder ein Verlauf mit immer wieder auftretenden Spitzen und dann auch wieder mal eine Phase, wo es vermeintlich gut läuft. Ne? Man hat sich dann irgendwie so eingegroovt und also dass man, ich finde es schwierig zu sagen, so das ist eine toxische Beziehung, denn es gibt so einen Wellenverlauf. Ne? Und jedoch eins wird klar, sollte das so verbleiben, dann wird es definitiv zu keinem erfüllten Leben oder zu keiner erfüllten Beziehung, wie viele sagen.
Genau, das ist ein schleichender Prozess. Und es gibt ein paar Warnsignale, das sind aber auch nur Warnsignale. Ein paar habe ich jetzt auch gerade schon so genannt. Da kann man dran erkennen, beziehungsweise wenn eine Situation so auftritt, heißt es nicht, dass die Beziehung toxisch wird. Mhm. Wenn mehrere Warnsignale auftauchen, dann muss man echt hellhörig werden. Aber das ist so eine grobe Orientierung und es fängt schon so mit der Kommunikation an. Mhm. Das ist so schon mal die Basis, ne? Also hat man eine Kommunikation, wie ist es im Konflikt? Wird geschmollt und man redet 3 Tage nicht mehr miteinander? Oder kommt der Konflikt auf den Tisch, man schreit sie auch mal an und dann ist aber alles wieder gut. Mhm. Ne? Oder ist es so, dass der Konflikt plötzlich da ist, ohne dass man als Frau weiß, was man gemacht hat? Also ich sage jetzt mal so ein banales Beispiel, du hast das Ei falsch gekocht. Das ist hart, ich wollte es auch Mittel haben. Und dann hängt der Mann sich daran auf und wird immer wütender, immer wütender. Mhm. Und die Frau weiß gar nicht, was ist denn jetzt los? Mhm. Und dann auch wieder ab. dann die ökonomische Situation, die Frau möchte arbeiten gehen, der Mann will nicht, oder umgekehrt, die Frau hat eigentlich 4 kleine Kinder, hat gar keine Zeit zum Arbeiten, aber sie muss arbeiten, auch das ist ein ganz, ganz großes Warnsignal. Wenn die Liebe an Bedingungen geknüpft wird, so, guck mal, ich habe dir doch jetzt die Kette geschenkt, das ist doch der Beweis, dass ich dich liebe, ne, wenn so materielle Sachen hinzukommen, oder Schuldzuweisung, du bist schuld, dass ich jetzt mein Bier verschüttet habe. So, also es sind so relativ harmlose Sachen erstmal, die sich aber steigern können.
Ja.
Und dieses auch ganz am Anfang in der Verliebtheitsphase, wenn er sie von jetzt auf gleich, ich sag jetzt mal nach dem 4. Treffen auf Händen trägt und überschüttet mit Rosen und du bist die Einzige, du bist meine Königin, ich würde alles für dich tun und wenn man, das ist ja schön. man fühlt sich ja auch geschmeichelt und so, oh, ich bin die Königin für ihn und ganz toll. Und aber trotzdem, wenn er so ein bisschen, ha, schon toll, dass ich das in 4 Tagen schon geschafft habe, seine Königin zu sein. Ah, das geht dann zu schnell. Dann ist es, das ist ein Warnsignal.
Ganz, ganz wichtig, ne? Auch da, das ist zu schön, um wahr zu sein. Ne? Also, einige sind auch schon skeptisch, jedoch ist das Gefühl so schön, da so auf diesem Podest zu sein. Ne? Nachdem es vielleicht im Vorfeld nicht so schön gelaufen war. Du beschreibst auch da so typische, ja fast alltägliche Dinge, die so passieren, die einen hellhörig werden lassen. Nun könnte ich mir vorstellen, dass im Vorfeld einiges auch so passiert, sodass die Leute, die Frauen, Entschuldigung, dass die Frauen das gar nicht so bewusst wahrnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Freundinnen oder Familienangehörigen vielleicht schon früher auffällt. Mensch, du bist gar nicht mehr bei unserem, was weiß ich, regelmäßigen Treffen, Spieletreffen. Wo warst du denn? Und wenn es Freundinnen zum Beispiel im Umfeld auffällt, hey, es geht dir nicht so gut. Wie sollen sich, welche Empfehlung hättest du an Familienangehörige oder an Freundinnen, wenn sie so mitbekommen, Mensch, seit der Beziehung verhält sie sich jetzt anders. Welche Empfehlungen hättest du an diese Leute?
Auch da gibt es leider kein Patentrezept. Ne? Das ist sehr, auch da muss man ein bisschen gucken. Aber was ich ganz klar sagen kann, ist, es hat viel mit Scham zu tun. Also keine Frau ist stolz drauf, regelmäßig von ihrem Mann erniedrigt, beschimpft oder geschlagen zu werden. Also viele Frauen schämen sich. Und das sollte die Freundin auch im Kopf haben und beachten. Also das ist schon mal wichtig. Scham spielt eine ganz große Rolle. Das ist auch oft der Grund, warum dann die Frau, der es in der Beziehung nicht so gut geht, das auch erstmal verleugnet, vertuscht und es auch als normal ansieht, also weil ihr Lebenshorizont wird ja auch immer enger gesteckt, dadurch, dass sie immer isolierter gehalten wird. Das ist am Anfang erstmal ganz wichtig, auch der Freundin zu sagen, du, dass du jetzt ein Foto machst von dem Einkaufswagen als Beweis, dass du jetzt einkaufst, das ist nicht normal, das muss ich bei meinem Mann nicht machen. Also so schon deutlich und spiegeln, was ist normal und was nicht, damit die Frauen so ein bisschen wieder den Bezug in die Realität bekommen. Aber je öfter man das von außen macht, kann es auch zum Effekt kommen, dass sich die Frau in die Enge gedrängt fühlt und immer rechtfertigen muss, warum sie das jetzt macht. Also da auch ganz, schon auch behutsam, schon auf der einen Seite klar und deutlich, aber auch darauf achten, wie reagiert meine Freundin jetzt. Sie wird sich dann, die Beziehung wird sich verändern, sie wird sauer sein, sie wird sich in die Ecke gedrängt fühlen, sie wird sich weniger melden. Und da ist wirklich auch an jede Familie und Freunde, haltet Kontakt. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn man eigene Verletzungen hat, weil dann die Freundin, die in einer toxischen Beziehung lebt, total undankbar und sich unverstanden fühlt, undankbar ist, vielleicht, dann gibt es auch Streitereien. Haltet Kontakt. Immer wieder sagen, wenn was ist, du kannst zu mir kommen. Und nutzt dann so Sachen wie Geburtstage und Weihnachten, um den Kontakt zu halten.
Ganz wichtig. Um in dieser Kommunikation also so also eine Basis zu finden. Einfühlsam. Und was ich für so wichtig erachte, vielleicht kannst du das auch so bestätigen, zuhören um des Zuhörens willen. Jetzt nicht zuhören, um sofort eine Intervention zu starten. Mhm. Okay, ich habe dir jetzt genug zugehört, so jetzt gilt es sofort zu handeln und wir packen jetzt sofort deine Koffer und so. Das könnte ich mir vorstellen, ist insbesondere bei dem Gefühl der Scham etwas, was durchaus nach hinten losgehen kann, wenn so übergriffige, gut gemeinte, aber übergriffige Aktionen passieren, oder?
Ja, ja und aber auch nein. Also Zuhören, des Zuhörens willen ist wichtig, ja. Aber trotzdem immer wieder darauf hinweisen, das ist nicht in Ordnung, wie er mit dir umgeht. Mhm. Das ist nicht normal. Das ist nicht nett. Und auch diesen Vergleich ruhig. In anderen Beziehungen geht man mit einem Konflikt anders um. Vielleicht auch so Beispiele nennen. Mhm. Weil oft haben die Frauen auch so einen Tunnelblick und rechtfertigen das Verhalten des Mannes und er war überarbeitet oder ich habe auch schlecht gekocht jetzt. Und so, ne? Und dann zu sagen, ey, stopp, nee, du kannst noch so schlecht kochen, er darf dir trotzdem keine runterhauen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Und da ist es halt auch schwierig, dieses Gleichgewicht zu halten, ne? Dass man es nicht zu sehr, wie du sagst, gut gemeinte Ratschläge und dann schon mit einem Umzugswagen vor der Wohnung stehst und die Frau ist noch gar nicht bereit dazu.
Ja.
Und dann ist ja auch noch das Sicherheitskonzept, was total wichtig ist. Also
definitiv. Wenn ich würde auch noch bei dem Gefühl der Scham auch noch mal so drauf eingehen. Mhm. Ich meine, das ist das, was so auch viele so berichtet haben, auch jetzt in den Sitzungen, die ich mit Leuten, betroffenen Frauen so hatte, das Gefühl der Scham, ja, begründet, unbegründet, wie auch immer. Das Gefühl der Scham ist so bedeutsam und so häufig verhaltensverändernd. Aus Scham werden Dinge nicht angesprochen, aus Scham werden Dinge verheimlicht, man zieht sich zurück und alles das. Also das Gefühl der Scham ist ein ganz, ganz komplexes, was ganz behutsam angegangen werden sollte. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn es etwas gibt, was wichtig ist, ist, dass ihr eure Frauen in der Selbstbestimmung ja stärken wollt. Und Selbstbestimmung bekommt man ja nicht so ohne weiteres hin, wenn man vorgibt, so, das haben wir jetzt so zu machen.
Genau.
Und das finde ich so schwierig, auch so in der, jetzt auch Bezug nimmt auf deine tagtägliche Arbeit. Wie ist das für dich, auch dieses Spannungsfeld so auszuhalten, wenn eine Frau zum Beispiel kurz nachdem sie angekommen ist, sich einigermaßen sicher fühlt und dann, ich sag mal, so, was ist so typisch, innerhalb der ersten Woche so Gedanken hegt, naja, vielleicht gehe ich doch zurück, vielleicht hat er sich ja verändert, denn jetzt ist mein Auszug ja vielleicht doch etwas, was ihn zum Nachdenken bringt. Wenn Frauen mit solchen Gedanken an euch, an dich herantreten, wie ist das für dich?
Normal. Mhm. Also es ist, mir ist es ganz wichtig, die Frau bestimmt. Es ist das Leben der Frau. Und mir ist es wichtig, nichts zu tun, was die Frau, nichts zu tun, also nichts gegen den Willen der Frau zu tun. So, jetzt. jeder Schritt wird miteinander abgesprochen und wenn sie diesen Drang verspürt, ich möchte schon auch gern zurück, aber ich weiß nicht und so, dann auch dem Gefühl mal nachgehen in einem Gespräch mit ihr zusammen und zu sagen, okay, warum, was meinst du, was steckt hinter dem Gefühl? Mhm. Steckt dahinter die Angst, es nicht zu schaffen alleine und dir deutlich zu machen, du bist nicht alleine?
Mhm.
Oder ist es noch der Gedanke, ich liebe ihn, es war ja nicht alles schlecht. Mhm. Ne? Und diese Zeit, oft vermissen die Frauen auch die gute Zeit mit dem Mann, was ja auch verständlich ist. Wir reden auch hier über Liebe, also oder ja, leider toxische Liebe, aber immer noch Liebe. Und dann in Gesprächen mit der Frau zu sehen, okay, wird es denn so wieder wie früher? Ne? Hast du das nicht schon so oft gedacht? Mhm. Und wir versuchen, die Frauen im Hier und Jetzt zu stärken und sie in die eigene Verantwortung auch wieder zu nehmen und zu sagen, ey, du kannst es schaffen und komm, du bist nicht alleine, wir sind da, wir machen das zusammen. Und das ist auch ganz wichtig, den Frauen nicht alles abzunehmen, sodass sie dann in eine Depression stürzen, sondern ganz im Gegenteil, zu sagen, so komm, und wir gehen jetzt gemeinsam zum Amt und wir beantragen jetzt gemeinsam das und ich, ne? Oder auch Aktivitäten anbieten den Frauen. Komm, wir gehen jetzt zusammen mal eine Runde joggen. So körperliche Aktivitäten, auf andere Gedanken kommen, gemeinsam essen, gemeinsam kochen, solche Dinge. Und das kann man im Frauenhaus sehr schön leben. Und wenn die Frau sich dennoch entscheidet, zurückzugehen, das ist die Entscheidung der Frau. Und ich habe nicht das Ziel, eine Frau irgendwie umzukrempeln. Mhm. Oder ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es der Frau gut geht und sie jetzt von nun an glücklich weiterlebt. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist, sie erstmal zu stabilisieren und ihr die Möglichkeit, gemeinsam mit ihr zu reden und gucken, okay, wo möchtest du denn hin? Was möchtest du? Wie möchtest du leben? Und dann gemeinsam mit ihr das Leben aufzubauen. Und ich muss auch sagen, die meisten Frauen, die bei uns sind, schaffen das. Die schaffen den Weg in die eigene Wohnung. Es sind wenige Frauen, die zurückgehen. Das ist meine Erfahrung.
Wow.
Es gibt auch Frauen, die zurückgehen, aber die meisten Frauen schaffen das schon. Zumindest den Schritt in ihre erste alleine Wohnung, eigene Wohnung und super. In Sicherheit.
Wow. Deswegen, stellen sich sicherlich die Frage, wie schaffst du es bei all dem ganzen Leid, das du ja präsentiert bekommst, durch verschreckte, verunsicherte Frauen ganz zu Anfang, die sich wahrscheinlich gar nicht so viel vorstellen können, was sie alles selber bewirken können. Bei all dem ganzen Leid, was du direkt bzw. indirekt mitbekommst, durch die ganzen Verläufe, wie schaffst du einen Umgang mit dem ganzen Leid, was du so geschildert bekommst?
Ja, ich versuche mich, und es gelingt mir relativ gut, mich auf die Entwicklung der Frau und auf die Entwicklung der Kinder zu fokussieren. Mhm. Also, dass ich meinen Fokus darauf habe, okay, jetzt ist die Frau schon 3 Wochen bei uns. Boah, krass, wie hat sie sich in dieser Zeit entwickelt? Und das sind wahnsinnig große Entwicklungsschritte bei Frau und bei den Kindern, dass sie lockerer werden nach und nach, dass sie an Selbstvertrauen wieder gewinnen, dass sie lachen, dass sie auch mal feiern können. Das geht nicht sofort. Aber an dieser Entwicklung sehe ich, ne, dass sie sich dann zutrauen, alleine wieder einkaufen zu fahren. Die können natürlich einkaufen, die können auch einkaufen fahren, aber viele Frauen sind am Anfang, die trauen sich nicht alleine vor die Tür, weil sie Angst haben. Berechtigt auch, sehr oft. Und dass sie dann aber sagen, nee, komm, und ich gehe wieder raus. Ich gehe auch mal woanders hin, in andere Orte. Und ich schaffe es jetzt, den Termin beim Rechtsanwalt. Das schaffe ich, da gehe ich hin. Oder dann auch so diesen Glücksmoment, wenn die Frauen dann ihre eigene Wohnung haben und endlich ganz klar ist, oh, ich kann wieder mein Leben leben, die Zeit im Frauenhaus ist total schön, ganz klar, aber es ist halt auch immer noch ein Frauenhaus und eine große WG. Die Frauen leben auf engem Raum zusammen, was schön ist, aber auch anstrengend sein können. Und wenn dann die Frauen ihre eigene Wohnung wieder haben und es mit dem Kindergarten geregelt ist, sie dann da einziehen und wieder ihren Tagesablauf nachgehen können, die sie auch im Frauenhaus gelernt haben und erlernt haben. Das ist schön, diesen Prozess zu beobachten. Und
das ist das, was du dann besonders mit nach Hause nimmst, bei all dem ganzen Leidvollen. Ja. Sodass das etwas ist, was auch dir die Zufriedenheit gibt, auch in dem Job zu verbleiben, auch wenn der, mit sehr viel Leid von vielen betroffenen Frauen gepflastert ist.
Ja.
Super.
Also klar, jede Person, die mich kennt, weiß, dass mir Arbeit sehr wichtig ist und dass ich aber eine Arbeit nur machen kann, wenn sie mir Spaß bereitet und ich viel Energie rausziehen kann. Und das kann ich. Und das gelingt mir, glaube ich, weil ich den Fokus auf die Entwicklung der Frauen und Kinder setze und nicht auf die Vergangenheit, wie schlimm. Jede Frau bringt eine ganz, ganz schlimme Geschichte mit. Mhm. Ganz schlimm. Aber der Fokus liegt auf den Neuanfang und das gibt uns allen Kraft.
Denn wenn jemand sowas sagen würde wie, ich würde mir vorstellen können, im Frauenhaus zu arbeiten oder in der Frauenberatung, aber ich scheue mich davor, immer wieder dieses Leidvolle so zu hören. Gibt es eine besondere Empfehlung persönlicher Art, wo du sagst, das solltest du tun oder gibt es irgendwie was sie zu bedenken hätten?
Also gewisse Fähigkeiten sollte man mitbringen, das kann ich sagen. Mhm. Schon eine hohe Resilienz für sich selber, auf jeden Fall. Und man kann noch so lange im Frauenhaus arbeiten. Also es haben mir die Kolleginnen bestätigt, die schon mehrere Jahre und Jahrzehnte da arbeiten. Mhm. Kein Tag ist wie der andere. Routine gibt es nicht im Frauenhaus. Mhm. Und das macht mir besonders Spaß, das finde ich toll. Mhm. Routine wird schnell langweilig bei mir, aber im Frauenhaus gibt's das nicht, weil jede Geschichte ist individuell, jeder Tag ist anders und macht spannend. Und also wenn es eine Person ist, die gerne arbeiten möchte, aber auch sehr viel Wert auf Routine legt, dann würde ich da abraten. Hm. Empathie ist sehr wichtig, sich einfühlen können, nicht verurteilen, sondern die Frau so nehmen, wie sie ist.
Auch da, ne? Ganz und auch die Kinder. Bisschen Bezug nehmend auf das, was ich so in meinen Sitzungen hier mache. Akzeptanz ist ja nicht nur einfach so dahingezaubert, sondern auch oftmals sehr schwierig, das so anzunehmen, die eigenen Gefühle, die hochkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Frauen oder einige Geschichten der betroffenen Frauen euch Mitarbeitende durchaus triggern können. Und dass das nicht einfach ist, das denke ich mal, ist klar. Aber den Umgang damit zu finden und trotzdem zu sagen, wir helfen jetzt Frauen in Not, ganz große Arbeit, ganz wichtig.
Ja, also da hilft uns auch, also wir haben natürlich regelmäßig Supervision, wir tauschen uns im Team regelmäßig aus, wir haben viele Besprechungen und nehmen uns auch die Zeit dafür, dass wir die Fälle der Frauen besprechen. Mhm. Es ist ja auch total wichtig, Sicherheitskonzepte zu bedenken, also es ist jetzt nicht so, dass die Frauen in einer eigenen neuen Wohnung nicht mehr bedroht werden, ne? Also es gibt Situation, da ist die Bedrohung abgewandt. Es gibt aber auch Situationen und Fälle, da ist die Situation nicht abgewandt und die Frauen sind nach wie vor stark bedroht und da muss man auch mit der Frau und auch im Team besprechen, okay, wie sieht das aus? Was können wir tun, damit die Frau und das Kind oder die Kinder nicht weiter gefährdet sind? Welche Schutzmechanismen gibt es? Und da ist es sehr, sehr gut, dass man da nicht alleine für verantwortlich ist, sondern sich austauschen kann.
So wichtig. Deine Arbeit so wichtig. Werteorientiert, bedürfniskonform. Frauen in Not mit Kindern so zu unterstützen, dass sie die Chance haben, ein etwas selbstbestimmteres Leben zu leben, finde ich so groß. Ich finde es wichtig, dass dieses weiter fortgeführt wird. Gibt es irgendwelche Spendenkonten, wo sich die, wo Leute sich hinwenden können? Gibt es irgendwelche Dinge, die Leute vielleicht auch spenden können? Wie kann man sich da, ich sag mal, dran beteiligen?
Ja, sehr gerne, natürlich. Wir sind ja auch Spenden, wir finanzieren uns auch teilweise über Spenden. Und ja, jede Person darf im Frauenhaus anrufen. Wie gesagt, die Telefonnummer gibt's auf www.frauen-info-netz.de. Einfach das Frauenhaus, was man unterstützen möchte, anklicken, da anrufen und nachfragen.
Super. Gibt es sonst noch etwas, was ich vergessen habe zu fragen, was dir aber wichtig ist, in dieser Podcast-Folge mit reinzubringen?
Nicht direkt, aber ich finde es wichtig, dass man schon, dass jede Person auf einfach achtsam ist diesbezüglich. Freunde, Freundeskreis, Familie, Verwandtschaft. Es gibt leider öfter eine toxische Beziehung, als man so denkt. Es muss nicht immer so extremst Fälle sein, die dann im Frauenhaus landen. Das meine ich gar nicht. Aber schon im Kleinen anderen vielleicht darauf hinweisen, besonders junge Mädchen, die gerade heranwachsen, aber auch junge Jungs, fällt mir gerade mal so auf, die heranwachsen, frühzeitig zu sagen, ein Nein ist ein Nein und ein Ja ist ein Ja. Und da können alle mithelfen und so fängt es an und ja, sensibel miteinander umgehen. Das ist schön.
Wunderschöne Worte, zu denen ich gar nicht großartig noch was beitragen möchte. Ich danke dir für deine Arbeit. Ich danke ganz herzlich. Ich hoffe, meine Zuhörenden haben was hier rausnehmen können. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Auch ich bedanke mich, dass ich den Rahmen bekommen habe, meine Arbeit hier mal vorzustellen. Dankeschön.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Anne. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall tierisch viel Spaß gemacht. Wenn ihr weitere Folgen in dieser Art und Weise haben möchtet, dann lasst mich das gerne wissen. Auf Insta @schön_achtsam, als auch hier in den Kommentaren. Bitte lasst mich das gerne wissen. Ich würde mich freuen. Bitte like and subscribe. Und bei alledem, ich wünsche euch, macht euch einen schönen Tag und bleibt schön achtsam.